Vielen Dank, Britta, für deine freundliche Begrüßung. Die Worte, die schaffen so viel Distanz so zueinander. Denn das Wichtigste in meinem Leben war, wie ich Jesus kennengelernt habe. Wie Britta schon sagte, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen in Frankfurt, in der Großstadt, Ende der 60er Jahre. Dann könnt ihr etwa ahnen, wie alt ich bin. Ich bin so einer von den Alt-68ern. Die Zeit hat mich damals geprägt und die Christen haben nichts für die Welt getan. Deswegen war ich sauer auf sie gewesen. Ich wollte etwas damit also beitragen, dass sie unsere Welt liebenswürdiger wird. Make love, not war. Und so waren es Linksaußenfreunde gewesen, die mich dabei begleitet haben, der Suche nach einer besseren Welt. Je mehr ich dort auf der Suche war, desto mehr erkannte ich, dass eigentlich ich das Problem bin. Ich möchte es erklären in dem Bild von dem Baron Münchhausen. Eine der Geschichten geht ja, dass er mit dem Pferd unterwegs war, durch den Hunsrück, vom Weg abkam, in ein Hochmoor, sein Pferd immer tiefer in den Morast eingesunken ist. Und da es eine einsame Gegend war, war eigentlich verloren. Und da das Hochmoor jetzt sehr tief ist, das Pferd sank immer tiefer, umso mehr hat sein Pferd angetrieben und je mehr es angetrieben hat, umso tiefer sank er. Bis zum Hals steckte er im Schlamm. Immer tiefer. Eigentlich verloren. Aber er war ein cleverer Mensch und er wusste sich aus einer misslichen Lage zu bringen. Was hat er gemacht? An seinen eigenen Schopf und seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf herausgezogen, samt seinem Pferd. Okay, ich habe das auch viel zu lange probiert. Ihr seht, es sind keine Haare übrig geblieben. Man braucht nicht Physik studiert zu haben, um zu wissen, das klappt nicht. Das geht nicht. Die Physiker sagen, der Schwerpunkt eines geschlossenen Systems bleibt erhalten. Ja, sagen ein bisschen mit hochtrabenden Worten das Gleiche. Hilfe muss von außen kommen. So habe ich eines Abends zu Gott geschrien. Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Aber ich weiß eins. Ich brauche Hilfe. Das war der Anfang meines Wegs mit Gott, wer dort hineingesprochen hat, mein Leben verändert hat und seitdem darf ich unterwegs sein. Und ich finde es so ein riesiges Abenteuer, mit Gott gemeinsam unterwegs zu sein. Aber da hat schon ein paar der Station erwähnt, in Hochschulenlehre, in Deutschland, im Ausland und jetzt darf ich im Hintergrund her mithelfen, dass viele Botschafter Jesu unterwegs sind, um Gottes Liebe weiterzugeben. Eine Welt, die an sich selbst zugrunde geht. Und da stellt sich die Frage, wie leben wir diese Berufung? Was ist eigentlich unsere erste Berufung? Berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. Das ist das Thema, was über diesen Tag gestellt worden ist. Berufung, das ist ja ein ganz aktuelles Thema. Was hat Gott mit meinem Leben vor? Wie erkenne ich Gottes Willen? Wie geschieht Berufung ganz konkret? Was soll ich im Glauben wagen? Wo muss ich auch entschieden Nein sagen? Mich abgrenzen? Und darum haben Gabentests und Gabenseminare Hochkonjunktur. Ja, diese Frage, wie finde ich Gewissheit? Schrittweise. Eine ganz zentrale Frage. Nicht nur für junge Erwachsene, auch für reife Semester. Vor ein paar Jahren habe ich eine große Studie durchgeführt mit 27.000 Missionaren im kulturbeschreitenden Dienst, ging die Frage, wie kann die vorzeitige Rückkehr von Missionaren verhindert werden? Was trägt bei der Auswahl von neuen Mitarbeitern dazu bei? Und eines der Ergebnisse der Studie waren, ihr seht dreifarbige Balken, das waren drei Faktoren, die ganz deutlich herausgeragt haben, aus vielen anderen. Drei Faktoren, erste, eine klare Berufung. Gott führt mich an diesen Platz. Ob es in einem Beruf hier in Deutschland, an der Firma, oder ob es im Ausland ist, mit einer Firma, oder dein Missionswerk, unabhängig davon. Gewissheit, Gott hat mich an diesen Platz gestellt. Und dann gibt es zwei weitere wichtige Themen. Medizinische Checks, meine Gesundheit und dass ich meinen Zivilstand akzeptieren kann, ob ich jetzt ledig bin oder verheiratet bin, dass ich da zustimmen kann, ja, das ist Gottes Führung in meinem Leben. Und darin, wie ich auch im Augenblick bin, schenkt ihr mir erfülltes Leben. Und ihr seht, eines der ganz wichtigen Faktoren, Gewissheit, wie Gott mich führt. Anderes Ergebnis dieser Studie, wie kann die vorzeitige Rückkehr von Missionaren weiter reduziert werden? Da wurden Hunderte von Missionsleitern befragt. Seht ihr auch das, was man früher mal beruflich gelernt hat in seinem Studium, kann man auch in der Mission nachher einsetzen? Und der Punkt Nummer eins, der wichtigste Faktor, war wiederum klare Berufung, Gewissheit, wie Gott mich führt, haben dort Hunderte von Missionsleitern gesagt. Neben weiteren Faktoren wie gute Beziehungen zu Mitmissionaren, Unterstützung durch die Familie, persönliches Glaubensleben und sprachliche und kulturelle Anpassung. Wir sehen daran, welche zentrale Bedeutung dieses Thema Berufung auch für gerade Missionare und für jeden Christen so hat. Darum wollen wir heute Morgen ein Bibelwort miteinander betrachten. Aus 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 9. Ich will mich dabei nur auf ein einziges Wort zu konzentrieren. Der Anfang des 1. Korintherbriefs ist unheimlich spannend. Da taucht in wenigen Versen dreimal der Begriff Berufung auf. Vers 1, Vers 2 und Vers 9, jeweils mit einer anderen Schattierung. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid. Wozu? Zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Dieses Bibelwort möchte ich mit euch heute Morgen ein bisschen entfalten. Und zwar in fünf Aspekten. Berufen, was heißt das? Erstens, zur Teilhabe an Jesus Christus. Zweitens, zur Gemeinschaft mit Jesus Christus. Drittens, berufen zu der Gemeinschaft, die Jesus gestiftet hat. Viertens, seinem Leben unter seiner Herrschaft. Und fünftens, seiner Berufung zu leben. Das ist das, was in dem Wort berufen so gemeint ist. Zum Ersten, Teilhabe an Jesus Christus. Der Begriff Gemeinschaft ist ein sehr Koinonia im Griechischen, ist ein sehr interessanter Begriff. Er meint nämlich in erster Linie Teilhabe an einer Firma. Ich bin Mitaktionär. Eine Gewinnbeteiligung. Ich habe mein ganzes Vermögen jetzt da hineingesteckt. All meine Ersparnisse, mein Leben hängt da dran. Entweder wird es verbrannt, wenn die Firma Konkurs macht, oder aber ich mache großen Gewinn. Es ist nicht etwas, ich habe da nur ein bisschen nette Gemeinschaft mit ein paar Freunden so. Nein, da hängt mein Herzblut mit drin, meine ganze Person. Das ist mit Gemeinschaft so gemeint. Gemeinschaft mit Jesus. Ich hänge mein Leben an Jesus. Das ist das Jesu Sterben und Auferstehen. Dass das Kernelement ist, dass er für mich gestorben und auferstanden ist. Dass ich mein Leben ihm anvertraut habe. Dass ich darüber staune, dass Gott in seiner Gnade mich gerufen und gefunden hat. Oh, ich bin jahrelang von Gott weggelaufen. Trotzdem hat er sich immer wieder mir in den Weg gestellt. Und ihn zu erkennen, ihn zu entdecken. Eine größte Revolution in meinem Leben. Mit ihm unterwegs zu sein, jeden Tag neu, ist ein noch viel größeres Abenteuer. Dass er uns berufen hat, ein Kind Gottes? Das ist die erste Berufung zu Jesus selbst. Ich will das biblisch begründen. Nicht aus diesem einen Vers heraus. Römer 8, Vers 30. Die, die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. In die richtige Beziehung zu Gott gebracht. 2. Thessalonicher 2. Die er berufen hat, die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus zu erlangen. 1. Timotheus 6. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. 2. Timotheus 1, Vers 9. Er hat uns errettet und berufen mit seinem heiligen Ruf. Hebräer 3, Vers 1. Die ihr Teilhaber der himmlischen Berufung seid. Hebräer 9, Vers 15. Damit ihr durch den Tod Jesu dazu berufen seid, das ewige, das verheißene ewige Leben zu empfangen. 1. Petrus 2, Vers 9. Berufen von der Finsternis zu wunderbarem Licht. 1. Petrus 3, Vers 9. Der berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. 1. Petrus 5, Vers 10. Berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Wenn wir in der Bibel nachschauen, nehmt eine Konkordanz und guckt nach, wo das Wort Berufung vorkommt. Die meisten Bibelverse, da geht es die Berufung zum Heil, zum Leben mit Jesus, zum ewigen Leben, zur Gemeinschaft mit Jesus, dass wir sein Kind werden. Das ist unsere erste Berufung. Das ist das, was im Kern Berufung im biblischen Sinne ausmacht. Nicht, wie erlebe ich Gottes Führung jetzt nach China oder nach Ostasien oder in irgendein exotisches Einsatzland. Nein, die erste Berufung ist zu Jesus selbst hin. Und darum möchte ich dir diese Frage stellen. Hast du dein Leben Jesus anvertraut? Hast du Jesus mal gesagt, ich brauche dich? Ich komme im Leben nicht klar, auch wenn vielleicht du manchen Erfolg gehabt hast oder auch nicht. Bist du ein Kind Gottes geworden? Dass du sagen kannst, Jesus ist für mich gestorben und auferstanden. Ich lebe, weil er lebt. Ist Jesus Christus dein Retter und dein Herr? Und wenn du nicht ganz darüber mit dir im Klaren bist, ich möchte dich einladen, das heute an diesem Tag hier festzumachen. Du kannst einem ganz schlichten, einfachen Gebet sagen, kannst auch gerne zu mir oder zu manchen anderen kommen, die auch hier gesprochen haben. Wir helfen dir gerne dabei, durch ein schlichtes Gebet, das festzumachen. Dass du Gewissheit bekommst. Hast du Gewissheit des ewigen Lebens? Das ist unsere Kernberufung. Zum Leben, zum Heil, zur Ewigkeit, zum wunderbaren Licht. Das erleben wir in der Welt heute. Zu keiner Zeit sind mehr Menschen zum Glauben an Jesus gekommen wie heute. Da haben wir ein Werk mitarbeiten, in dem wir mit 70 verschiedenen Ländern um den Globus herum wir mit engagiert sind. In wie vielen Ländern es Erweckung gibt. Europa bleibt im Allgemeinen dahinter zurück. Aber auch in Europa gibt es Erweckungen. Ich will euch nur ein kleines Beispiel nennen. In der Zentralslowakei in den letzten Jahren. Da leben in der Slowakischen Republik 10% sind Roma. Landläufig auch als Zigeuner. Fälschlicherweise bezeichnet. Und sie leben dort in elenden Hütten, ausgegrenzt von der Gesellschaft. ganz viel Alkohol, ganz viel Gewalterfahrungen, Drogen, Missbrauch, Armut, Hunger. Vor wenigen Jahren ist dort ein Pastor hingekommen, hat angefangen, das Wort Gottes zu verkündigen. Hier sehen wir Emil Adam, der angefangen hat. Seht ihr, wie die Leute dort auf den Hütten da sitzen und mit zuhören? Menschen kamen zum Glauben. Hausversammlungen sind entstanden. Hier ist eine Gemeinde mit 600 Christen, die sich heute an dem Sonntag versammeln, die Jesus als ihren Retter angenommen haben. In manchen Ortschaften sind dort 80% der Roma dort zum Glauben an Jesus gekommen. Es sind Tausende, die dort zum Glauben gekommen sind. Es hat eine solche Revolution ausgelöst aus den Bretterhütten. Seht ihr, was das geworden ist in wenigen Jahren? Hat eine solche Revolution ausgelöst, dass das tschechische Fernsehen dort einen Dokumentarfilm drüber gedreht hat. Über den Roma-König, die erstaunliche Transformation von Roma-Dörfern. Und haben die offen ihren Glauben bekannt. Erzählt, einer, der Kredithai war, Leute alle ausgebeutet hat, der dann vor die Gottesdienst sich vorhin hingestellt hat, gesagt, ich habe euch das Geld aus der Tasche gezogen. Gott hat mich überwunden. Alle eure Schulden seid ihr los. Verlangen kein Geld mehr zurück. Der jetzt einer ehrenwerten Arbeit nachgeht. Mühevoll. Meist haben die Leute dort unverheiratet zusammengelebt. Da konnten beide Sozialhilfe beantragen. Haben sie viel mehr davon gehabt. Nachdem sie zum Glauben gekommen sind, merken sie, dass sie nicht recht vor Gott. Das Standesamt kommt nicht zurecht, weil sie so viele Termine haben. Alle wollen sich verheiraten. Und nehmen eine deutliche Reduzierung ihrer Sozialhilfe in Kauf. Eine Erweckung, die dort stattfindet, hier mitten in Europa, in einem atheistischen, östlichen Europa und an vielen anderen Orten dieser Welt. Menschen vertrauen ihr Leben Jesus an, auch wenn es sie viel kostet. Zum Zweiten, die Gemeinschaft mit Jesus. Wenn Jesus uns gerettet hat, dann sind wir berufen, zu dieser Gemeinschaft mit Jesus, diese Gemeinschaft zu leben. Und das ist unsere erste Priorität. 1. Mose Kapitel 1, Vers 27. Gott schuf den Menschen sein Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Das Wort Bild Gottes meint gerade in die Beziehung zu Gott gerufen zu sein. Aus der Gemeinschaft zu leben, wie Adam und Eva mit Gott spazieren gegangen sind. Im Garten Eden. In Löcher im Bauch gefragt haben. Erklär mal das. Und wie hängt es dort mit zusammen? Und sich an Gott gefreut haben. Das ist unsere erste Berufung. Jesus, als er die Jünger berufen hat, Markus 3, Vers 14, Jesus rief sie zu sich, welche er wollte, die er dann Apostel nannte. Wozu? Dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete, zu predigen und in Vollmacht zu geben. Auch da sehen wir wiederum zunächst einmal der Ruf in die Gemeinschaft mit Jesus hinein. Die Gemeinschaft so zu leben. Frage an dich jetzt wieder. Wie lebe ich meine persönliche Stille vor Gott, um Gott zu loben? Wie mache ich das, dass meine Zeit im Laufe des Tages herausschneide, wo ich mit Gott ganz alleine bin? Ihm zu sagen, wie sehr ich ihn liebe, was er für mich bedeutet, wie sehr ich mich an ihn freue, meine Sorgen vor ihm ausschütte. Wie mache ich das gemeinsam mit anderen? Gott zu loben. Und nicht nur am Sonntag, wie lebe ich die Gemeinschaft den ganzen Tag über? In der betenden Haltung. Und mein Berufsalltag, ich bin ständig dabei, Gott zu fragen, Herr, wie soll ich das Problem jetzt lösen? Herr, was hast du zu sagen jetzt in dieser schwierigen Personalsituation? Da brauche ich seine Weisheit. Es ist nicht nur, wenn ich die Hände falte und die Augen schließe, dass ich mit Gott reden kann. Ich rede viel mit Gott, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Dann darf ich die Augen nicht zumachen, ja? Ist klar. Aber trotzdem mit ihm zu reden dann. Dann weiß ich, dass ich sein geliebtes Kind bin, ich zu einem Knecht Gottes berufen bin. Dass bei Gott jederzeit willkommen bin. Dass die Gemeinschaft mit ihm genießen darf. Ich möchte jetzt eine kleine Unterbrechung machen hier und euch einladen. Immer zwei, drei miteinander, dass euch mal austauscht miteinander. Wie macht ihr das? Wie erlebt ihr das? Eure Beziehung zu Gott zu leben. Welche Erfahrungen macht ihr dort? Was ist für euch eine Hilfe? Welche offenen Fragen habt ihr dabei? Was findet ihr schwierig? Denn das ist unsere Kernberufung. 5 Minuten. In kleinen Gruppen, so spontan, wo wir sitzen. Wir dürfen nicht Spüllicht umstellen. Das erlaubt hier der Sicherheitsdienst nicht. Einfach so, wie ihr sitzt, zwei, drei zusammen. Und spontan dann ins Gespräch kommen. Ja? 5 Minuten macht dann weiter. Jetzt würde ich gerne hören, was ihr alles euch ausgetauscht habt und welche Erfahrungen ihr so mit Gott gemacht habt. Ich muss euch gestehen, dass ich regelmäßig so den Stil, wie ich meine stille Zeit gemacht habe, geändert habe, bewusst. Wenn ich den Eindruck hatte, ein gewisses Gefäß, eine Form, wird irgendwie zur Routine, dass ich dann ganz bewusst einen anderen Stil gewählt habe. Ein Jahr mal mir einen größeren Bibelabschnitt gelesen habe, einem anderen Jahr aus einem Abschnitt dann nur ein einziges Wort betrachtet habe. Mal mehr meditativ, anderes Mal mehr studiert habe oder einen Kommentar mit dazu gelesen habe. Es kommt nicht auf die Form drauf an. Aber es soll etwas Lebendiges, Frisches bleiben. Wenn ihr den Eindruck habt, das wird Routine, das wird langweilig, wagt ruhig mal was ganz, ganz anderes. Dass Gott wieder ganz neu zu uns sprechen kann. Mal eine ganz andere Bibelübersetzung. Die plötzlich ganz ungewohnt einen Text, den wir schon fast auswendig können, so, aber uns ganz neu wieder zu uns redet. Lass uns das wagen, denn das ist das Zentrum unserer Existenz, dass wir zum Kind Gottes berufen sind. Berufen sind, mit Jesus zu leben. An ihm uns zu freuen. An ihm unsere Erfüllung zu finden. Ups, da liegt's. Ich möchte das nochmal mit einer Studie belegen. Auch wieder eine große Studie. Wie kann die vorzeitige Rückkehr von Missionaren weiter reduziert werden? Das erste wichtigste Thema war, das persönliche Glaubensleben frisch zu halten. Ansonsten laufen wir trocken. Ansonsten laufen wir auf Notprogramm. Trocknen wir geistlich aus. Lasst uns immer wieder neu und das bewusst machen. Und da brauchen wir auch die gegenseitige Ermutigung und Unterstützung. Dazu, ich glaube, es auch hilfreich ist, einen Freund, eine Freundin zu haben, dass wir uns gegenseitig so verantwortlich halten können. Wie klappt es mit deiner Beziehung zu Jesus? Lebe ich die frisch, lebendig? Aus einer anderen großen Studie, das war eine Studie mit 40.000 Missionaren weltweit. Welche organisatorischen Faktoren tragen dazu bei, dass Missionswerke produktiv sind? Der wichtigste Faktor dort, a culture of prayer. Dass durch das ganze Werk, durch unser ganzer Alltag geprägt ist von einer solchen Grundhaltung des Gebets. Ich möchte euch ein Beispiel bringen. Am 13., am 14. Dezember, am Vorabend von einem Verfassungsreferendum in Ägypten, wo eine sehr problematische Verfassung dann angenommen worden ist, trafen sich in Kairo 20.000 bis 30.000 Christen zu einer Gebetsnacht. Nicht nur in der Kirche, hier hinten, ihr seht, wie viele in den ganzen Straßen und Plätzen drumherum sich dort zum Gebet versammelt haben, um für Frieden für ihr Land zu beten und für die richtigen Entscheidungen zu beten. Bei dem Verfassungsreferendum hat Gott nicht ein großes Wunder getan. Okay, ich war schon überrascht, dass nur 63% dafür gestimmt hatten. Ich hatte befürchtet, es wären 80%. Hat bestimmt historische Gründe. Das ist ein extra Thema. Was Christen sich dort in solchen Brennpunkten, auch ihre Geschichte, gemeinsam versammeln, um dieses Anliegen vor Gott zu bringen. Gebet, der Schlüssel für die Welt. Und auch bei den arabischen Revolutionen in den letzten 2 Jahren, immer wieder sehen wir, wie dort auch Gebetsketten eine ganz wesentliche Rolle gespielt haben. Hatten Tunesien und Libyen begonnen. Und 5 Jahre vorher gab es weltweite Gebetsketten für Tunesien und für Libyen. Wie Gott dort Regime, die absolut sattelfest zu sein schienen, in wenigen Wochen und Monaten hinweggefegt worden sind. Gebet verändert die Welt. Das Dritte, die Gemeinschaft, die Jesus gestiftet hat, durch die ihr berufen seid, heißt es dort. Nicht du alleine. Du zusammen mit deinen Mitchristen. Und in Vers 2 vom 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 2, der Gemeinde Gottes in Korinth, den berufenen Heiligen, samt allen, die Jesus anrufen, an jedem Ort. Da wird dieser große Horizont deutlich. Eine große weltweite Familie sind. Ich glaube, dass das gerade eines unserer Probleme ist. Ja, es ist eine Gemeinschaft, die nicht wir schaffen, die von Jesus geschaffen ist. Und darum gehören wir zu einer Familie Gottes. In unserem Ort, also in meiner eigenen Gemeinde, in unserem Wohnort, mit auch verschiedenen Denominationen, die es gibt, von denen wir durchaus uns an bestimmten Punkten unterscheiden. Und trotzdem gehören wir zu einer großen Familie. Und auch global. Da gehören wir zu einer großen Familie. Zu einer Familie, da gehört auch die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit. In der Bibel wird uns ja das, die Gemeinde so, auch die globale Gemeinde, als ein Organismus vorgestellt. Und ein Organismus, ein Körper, lebt von der Unterschiedlichkeit der einzelnen Zellen. Wir haben alle die gleichen Gene, gleichen Chromosome. Und trotzdem, eine Augenzelle ist was völlig anderes wie eine Muskelzelle und eine Leberzelle. Und wenn alle Zellen genauso aussehen, dann nennen wir sowas Krebs. Krebsgeschwür. Die sind alle gleich. Aber das, was Gott beabsichtigt hat, ist unterschiedlich. Und diese Vielfalt, die brauchen wir in der Gemeinde, auch wenn wir darunter leiden, auch wenn wir daran ärgern können, auch wenn es manchmal befremdlich ist, wir brauchen diese Vielfalt in der Gemeinde. In der Gemeinschaft ist die Notwendigkeit, dass wir in eine solche weltweite Familie hineingestellt sind. Ich glaube, dass es der Götzendienst ist unseres Individualismus, der Aufklärung, dass ich mich vor Gott sehe. Gott hat mir gezeigt. Und ihr alle müsst doch meiner Meinung sein. Statt dem gemeinsam hören aufeinander. Das Reden durch den Schwester, durch den Bruder, wir uns dort bereichern, wir voneinander lernen, einander ergänzen, einander hinterfragen, kritische Fragen auch stellen, aber gemeinsam unterwegs sind. Wir brauchen einander. Es ist diese Gemeinschaft, zu der uns Jesus berufen hat. Darum können wir nicht ablassen davon, das miteinander zu suchen. Konkret. Hast du deine Gemeinde, in der du aktiv mitarbeitest? Oder sitzt du nur am Rand, auf der Zuschauertribüne und weißt, was die alles hätten besser machen sollen, wenn man Fußball spielt? Wie die das Spiel hätten gewinnen können? Spielst du aktiv mit? Und wie verbindlich arbeitest du dort mit? Ich möchte ermutigen, in deiner Gemeinde, zu der du gehörst, wirklich aktiv mitzuarbeiten. Und was lasse ich mich das kosten, dass ich dort mitarbeite? Und die Solidarität auch der weltweiten Gemeinde, auch der, die gerade verfolgt werden, in Korea, in Asien, in Nigeria, in vielen Ländern, stehen wir ein für sie? Durch Unterschriftenaktionen, durch praktische Hilfe, durch Advocacy, durch Leserbriefe in Zeitungen und Anrufe in Sendern. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie wir dort unsere Sprache, unsere Stimme erheben können. Und auch um praktische Hilfe für Christen, die im Elend sind, in Asien und in Afrika. Gottes Wort sagt klar, wenn aber jemand dieser Welt Güte hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Jeder von uns, wenn er noch so ein sparsames Budget hat, wenn er ein bisschen was zu essen im Kühlschrank hat und ein paar Münzen in der Tasche noch und eine Matratze, wo er sich heute Abend hinlegen kann zum Schlafen, dann gehört er zu den reichsten 10% der gesamten Weltbevölkerung. Die drei Bedingungen. Ich glaube, da gehören wir alle mit dazu. Ich denke da an eine junge Frau, Katja, in Zentralasien. Sie war taubstumm. Sie ging dort in eine Schule, um dort das Nähen zu lernen. Sie kam in eine Gemeinde, wo wir Missionare haben. Hat dort Jesus kennengelernt. Als erstes hat sie ihre Klassenkameraden mitgenommen. Und jetzt hat ihr Herz aufgeschlossen. Und da sehen wir es im Hauskreis. Da gibt es ja ein Jüngerschaftsschulungsprogramm für 10 Taubstumme. Dort Jesus kennenlernen. 3 von denen haben sich inzwischen taufen lassen. Wenn eine taubstumme Frau andere mit zu Jesus nehmen kann, wie viel mehr dann als wir, die wir alle Sprache, Ohren und Stimme haben, die wir noch viel mehr Möglichkeiten haben, um Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Gott zum Vierte noch, Leben unter seiner Herrschaft. In diesem Bibelabschnitt, gerade Vers 9, heißt es, Jesus Christus, unser Herr. Er ist nicht nur unser Retter, ja, das auch, er ist auch unser Herr, Herr in unserem Leben. In dem Abschnitt, Vers 1 bis 9, 1. Korintherbrief 1, 9-mal taucht dort Jesus Christus und 5-mal Herr Jesus Christus auf. In dem Neuen Testament heißt das Wort für hören, heißt Akuein oder Akku. Und gehorchen, Hypakku. Ist ganz eng miteinander verbunden. Hören von Gottes Wahrheit und gehorchen gehört untrennbar zusammen. Leben, der Ruf zu Jesus ist auch ein Ruf in die Nachfolge Jesu hinein. Eine Berufung zu einem geheiligten Leben. Ein Leben unter der Herrschaft Jesu. Zu einem geheiligten Leben. Nur ein paar Bibelverse dazu. 1. Korinther 1, Vers 2. an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen. 1. Korinther 6. Ihr seid reingewaschen, geheiligt, gerecht geworden durch Jesus Christus. 1. Thessalonicher 4. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Was ist Gottes Wille? Dass wir rein und heilig ihm hingegeben leben. 1. Thessalonicher 4, Vers 7. Gott hat uns berufen zur Heiligung. 1. Petrus 1, Vers 15. Wie der, der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Konkret, was bedeutet das für meinen täglichen Alltag, für meine Zeiteinteilung, für meine Hobbys, für den Umgang mit Geld? Bin ich auch Herr über meine Kreditkarte? Wie ist das mit meinen Beziehungen zu anderen? Ist Jesus auch dort, Herr? Wie ist das mit meiner Sexualität, meiner Fantasie? Wie ist das mit meinem sozialen Engagement? Ist ein Leben unter der Herrschaft Jesu auch ein Leben, ein befreiten Leben? Zum Frieden hat euch Christus berufen. Ihr seid zur Freiheit berufen. Erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Lebt würdig eurer Berufung in aller Demut, Sanftmut und Geduld und ertragt einander in Einigkeit. Kolosser 3, der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid. 2. Thessalonicher 2, berufen zur Wahrheit. Prägt das unser Leben? Lebe ich das, was ich in Jesus Christus bin? Kann ich mich annehmen, so wie ich bin, mit all den Brüchen meiner Geschichte, weil Jesus mich angenommen hat? Schenkt er mir Frieden, Gelassenheit, Gottvertrauen? Kann ich deswegen großzügig und selbstlos leben? Die Wahrheit lieben? Befreit sein für andere? An Weihnachten ist etwas ganz Besonderes passiert. Hier sehen wir in Istanbul, da gab es einen Weihnachtsmarsch von den Gemeinden in Istanbul. Zum ersten Mal seit Hunderten von Jahren, dass dort Christen aus verschiedenen Gemeinden dort zusammen auf die Straße gegangen sind, Weihnachtslieder gesungen haben, Kurzpredigt gehalten haben und sich dort offen mit Genehmigung der Stadtverwaltung von Jesus reden konnten, in der Öffentlichkeit. Einzigartig. Bekennen wir uns so zu Jesus? 1. Korinther Kapitel 1, Vers 1, es beginnt damit, Paulus berufen zum Gesandten. Wie Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. In der Autorität, in der Niedrigkeit, der Leidensbereitschaft, im Gehorsam. Gesandt in die Welt hinein. Aber nicht aus dem Zwang heraus, sondern aus unserer Liebe zu Jesus. Und darum ist diese persönliche Beziehung zu Jesus das Entscheidende dabei. Diese Berufung, im Allgemeinen ist es ein langer Prozess, in dem ich Gewissheit gewinne, wie bei Paulus es gewesen ist. Jesus ergreift Initiative, spricht den Saulus an, gibt konkrete Anweisungen. Gott redet dann durch den Ananias, durch andere. Es ist ein Prozess, in dem langsam er Gewissheit gewinnt, dem er sich bewährt in der Gemeinde und wächst im Glauben, wie Gott dann auch Führung schenkt durch Umstände. Ich möchte euch sagen, Gott hat euch gerufen und gesandt als seine Botschafter in unsere Gesellschaft hinein, in unsere Welt hinein. Dort seid ihr diejenigen in eurer Umgebung, in eurem Studium, in eurer Klasse, in eurer Nachbarschaft, in eurem Freundeskreis, wo dort Jesus sichtbar wird. Als Konkretion dessen, was wir in Jesus sind. Ich möchte im Gebet schließen. Danke, dass du uns dazu berufen hast, mit dir zu leben. Dass wir uns an dir freuen dürfen, dass du unser Leben so reich gemacht hast. Herr, dass du diese Liebe auch wir weitergeben dürfen in unsere Umgebung hinein. Dann lass uns deine Botschafter sein. Botschafter deiner Liebe und deiner Hoffnung. Danke, dass du uns daran beteiligen willst, um andere zu segnen. Danke für deine Führung in unserem Leben. Amen.